Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum, zum Kepler-Salon. Heute zum Thema, wozu reflektieren, zur gegenwärtigen Rolle der Literaturkritik. Ich freue mich ganz besonders. Es ist so ein bisschen ein Wunschabend von mir. Norbert Travöger hat immer gefragt, was habt ihr denn für Themenvorschläge? Und ich habe, glaube ich, 27 mal gesagt, Literaturkritik. Weil mir nie was anderes eingefallen ist und weil ich das auch wirklich als Thema sehr spannend finde. Wir stürzen uns gleich in den Inhalt, beziehungsweise stürzen wir uns auf die lieben drei Gäste. Kurz vorher noch einige Anmerkungen. Sie kennen das ja. Tragen Sie sich bitte gerne in das Gästebuch ein. Werden Sie eine Freundin des Kepler-Salons oder meinetwegen auch ein Freund des Kepler-Salons. Da gibt es Informationen noch und nöcher bei den lieben Menschen, die da hinten zum Beispiel stehen. Gehen Sie gerne auch noch zur Bar. Es ist kein Schaden, wenn Sie ein gutes Glas Wein trinken. Was noch? Wenn Sie an der Diskussion teilnehmen, was ich Ihnen dringend ans Herz lege, Sie kennen das ja, warten Sie, bis das Mikrofon bei Ihnen ist und so ungefähr in dieser Höhe funktioniert es am besten. Ich will Sie nicht bevormunden, aber Ihre Beiträge verschwinden im Orkus des Vergessens. Wenn Sie in das Mikrofon so reinsprechen, wird es auf ewig bewahrt. Ich glaube, es gibt einen Podcast zum Nachhören, beziehungsweise sind Sie auch hier hörbar. Und genau, vielleicht nicht Fragen, die über 14 Sätze gehen, da lade ich zur Selbstkritik ein, dass wir vielleicht so auf 13 Sätze Maximum kommen. Okay, fühlen Sie sich bereit? Kurz zu meiner Person, ich bin seit 6. Juli Bundespräsidentin der Republik Österreich. Sie lachen, aber Sie werden sich noch wundern, es stimmt. Ich habe per Putsch übernommen, bis wirklich der Glaube sich in Österreich durchgesetzt hat, bin ich Dominika Meidl Präsidentin nur der Lesebühne Originallinzer Worte, aber auch selbst Literaturkritikerin und ich lasse mich jetzt sehr, sehr, sehr gerne kritisieren, aber oder in Frage stellen, aber ich glaube, ich bin die einzige Frau, die in Oberösterreich aktiv Literaturkritik betreibt über ein bestimmtes Maß hinaus. Das ist mehr so eine Einladung als eine Beschreibung. Tun Sie es mir gleich. So, jetzt, finally, stelle ich Ihnen die Gäste vor. Wir haben eine Reihenfolge ausgemacht, die sich, weil es ja um Literatur geht, am Alphabet orientiert. Leopold Federmeier, Stefan Gmünder und Christian Schachreiter. Ich bitte um einen Applaus, dass Sie sich wohlfühlen. Bevor ich Ihnen die Gäste vorstelle und Sie dann auch gleich so um ein kurzes Statement zu bitten, also ich sage es Ihnen gleich, ich habe so viele Fragen vorbereitet. Sie müssen sich die nicht anhören, wenn Sie selbst Fragen haben, Sie haben Vorrang, aber zur Vorbereitung, also Auslöser dieses Abends ist ja in Wahrheit Leopold Federmeier, der im Juni, glaube ich, in einem Gastkommentar in der NZZ über das Unbehagen des Kritikers am Literaturbetrieb, kleine Ökonomie der Geschmacksbildung, geschrieben hat. Und ich glaube, du hast aufgehört, Literaturkritiken zu schreiben. Das war so quasi die Verkündigung kurz vorher. Mit der Begründung, es ginge mehr um Werbung statt Wertung und man als Literaturkritiker in der Kulturindustrie, in der entfesselten Kulturindustrie immer mehr in die Rolle gedrängt werde, ein Produkt am Markt zu platzieren. Zitat, tendenziell übernehmen die Rankings die Aufgabe zu sagen, was gut ist und was nicht. Was soll ich dann noch als Literaturkritiker wozu reflektieren? Das war dann auch unser Thema. Also wir werden heute quasi eine Kritik der Literaturkritik üben, beziehungsweise die Kulturindustrie ja auch schelten müssen oder auch nicht. Das steht den Gästen ganz frei. Weil wir schon bei Leopold Federmeier sind, ich hoffe, Sie erinnern sich noch, er war unlängst bei uns zu Gast mit einem Japan-Abend im Land der Murakamis. Er ist im Übrigen so produktiv als Übersetzer, Deutschdozent in Japan, als Autor, das ist das jüngste Buch, Er ist nicht mehr Literaturkritiker und er, also praktisch jedes Jahr schreibt er ein Buch. In einer guten Welt würde er einen eigenen Literaturkritiker beschäftigen können mit seinem Output. Stefan Gmünder hat, wenn Sie werden es gleich hören, einen Migrationshintergrund, einen Schweizer Migrationshintergrund, lebt aber schon so lange in Wien, dass man ihn als integriert bezeichnen muss. Er ist Literaturkritiker für den Standard. Ich freue mich auch, er wird aus der Praxis des Tageszeitungsjournalismus berichten und Juror für den Bachmann-Preis. Ist das eh noch aktuell? Ja. Sehr gut, habe ich mal. Genau. Also aber nicht nur Literaturredakteur, sondern auch Herausgeber. Also alle unsere Gäste haben mehrere Rollen in diesem Literaturbetrieb. Last but of course not least, Christian Schacherreiter, Direktor in Unruhe, muss man bei ihm sagen, das ist keine Phrase. Er ist Literaturkritiker für die Oberösterreichischen Nachrichten. Nimmst du es locker, wenn ich sage Platzhirsch?
Ganz locker.
Ja, protestier. Kannst du noch was nachtragen. Literaturkritiker, auch Herausgeber und auch selbst sehr produktiver Autor. Ich schaue jetzt zur Sicherheit nochmal nach. Bildungspolitikkritiker, Innviertel habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ist, glaube ich, auch wichtig, wesentlich. Ja, aktuell jetzt, auch integriert in Linz. Ja, dann darf ich vielleicht mit Leopold Federmeier beginnen, bitten um Statements, die genau das Mikro. Die Literaturkritik, ist sie in der Krise? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wir haben auch gesagt, wir verteilen vielleicht Rollen, Pessimist, Realist, Optimist. Na.
Ja, bevor ich da antworte, wollte ich noch sagen, ich habe überhaupt keinen Migrationshintergrund. Ich bin ein reiner Traunviertler. Überhaupt nichts anderes ist dabei. Aber ich migriere viel. Ich fliege demnächst wieder nach Japan, dann wieder nach Wien, dann nach Paris. Also ich migriere auch. Aber ich habe überhaupt keinen Migrationshintergrund. Ich bin, wäre wahrscheinlich für den Bundespräsidentenposten ganz gut geeignet.
Ja, das ist mein einziges Kriterium. Auch ich habe keinen Hintergrund.
Ja, na, diese sind schon eigentlich einige Fragen im Bündel angeklungen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben in der Neuen Zürcher Zeitung. Das war der Anlass ein bisschen für diese Veranstaltung heute. Dazu möchte ich auch sagen, ich habe zuerst etwas geschrieben in einem sogenannten literarischen Blog, also Blog oder so Online-Magazin. Das hat auch schon mit der Krise der Literaturkritik zu tun, wenn ich dieses Wort Blog erwähne. Ich hatte dort eigentlich wesentlich mehr Raum zur Verfügung als in der Neuen Zürcher Zeitung und habe dort ein bisschen meine Geschichte als Schreibender über Literatur, als Literaturkritiker erzählt und dann auch versucht zu erklären, warum mir das mehr und mehr auf die Nerven gegangen ist im Laufe der Jahre. Ich habe das nie gezählt, aber sicher schon hunderte Kritiken geschrieben über, weiß nicht, 20, 30 Jahre hinweg. Was für mich so ein bisschen der Anlass war oder der Stachel, der immer stärker gestochen hat, das war dieses gar nicht so sehr das Schreiben von Literaturkritik, als dieses dauernde sich ein Bild machen müssen von dem, was überhaupt passiert. Und das wird immer mehr, das wurde im Verlauf der Jahre immer mehr. Es wird zwar viel gejammert darüber, dass niemand mehr Literatur liest, aber es wird immer mehr Literatur veröffentlicht, übrigens auch immer mehr übersetzt. Das heißt, man kann aus immer mehr Ländern auf der Welt Literatur, wenn man will, bekommen und lesen in deutscher Sprache. Aber es wird das alles immer unübersichtlicher. Und um da sich ein Bild machen zu können, muss man bevor, also es gibt zwei Saisonen, nicht alle werden genau Bescheid wissen darüber, über diese Situation des Literaturkritikers. Es gibt zwei Saisonen, genau wie in der Mode, Frühjahrs- und Herbstsaison, und da kommen die zwei Wellen von neuen Büchern. Und natürlich wollen alle Verlage, die ja ökonomische Interessen und Notwendigkeiten haben, ihre Produkte gut platzieren. Der Literaturkritiker muss im Vorfeld wissen, was passiert. Zumindest wenn er seinen Job sehr ernst nimmt, ja, dann muss er sich dafür interessieren. Eine uns allen bekannte Kritikerin, Daniela Striegel, hat gesagt, ja, das schaue ich mir sowieso nicht an. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich bin nur ein Amateur, sagt eine der bekanntesten Literaturkritikerinnen weit und breit. Ich habe schon versucht zu verstehen, was passiert im ganzen Feld der Literatur im deutschen Sprachraum. Und das war für mich immer mehr Belastung. Und es hat dann auch begonnen, meine sonstigen Tätigkeiten zu belasten, einzuschränken. Und da habe ich an einem bestimmten Punkt gesagt, ich höre auf. Der Anlass war ein Wechsel, ein Personalwechsel in der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Ich hatte dann das Gefühl, dass der neue Redakteur, was auch wieder symptomatisch war, nicht mehr so Interesse hatte daran, dass man ernsthaft Texte dieser Art, kritische Texte veröffentlicht. Es ging damals eigentlich um einen Beitrag über Mario Vargas Llosa, der chilenisch-spanische Schriftsteller, Nobelpreisträger, wo der neue Redakteur dann zu mir meinte, also das könnte man in 2000 Zeichen abhandeln, das ist ungefähr eine Manuskriptseite, so circa. Dann sagte ich, gut, muss nicht sein. Und ich habe das veröffentlicht wiederum im Internet, was symptomatisch ist, meiner Meinung nach. Die Verhältnisse, auch diese Strukturen, die Infrastrukturen, sind dabei schon sich zu verändern. Die wichtigsten Kritiken werden ja heute gar nicht im Standard oder in den Oberösterreichischen Nachrichten oder in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht, sondern auf Amazon. Ja. Da mache ich jetzt fürs Erste Schluss.
Stefan Gmünder, möchte ich noch eine Passage gefunden, die lese ich noch kurz vor, weil sie mich schon angesprochen hat. Im Volltext im letzten Jahr, gerade in ihrer geschriebenen Ausprägung, ist Literaturkritik eine der komplexesten, dafür gemessen am Arbeitsaufwand, am schlechtesten bezahlten journalistischen Formen überhaupt, die den Schreibenden fast immer an den Rand des Nervenzusammenbruches bringt.
Das stimmt. Also ich ringe ja, öfters damit. Und ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Leo hat es vorhin gesagt, eben wichtig. Was heißt wichtig? Wahrscheinlich die Wirkmächtigsten. Aber vielleicht, ich könnte auf einige Punkte, die Leopold Federmeier erwähnt hat, möchte ich kurz aus der Praxis, wenn Sie das interessiert, aus der Praxis eines Literaturredakteurs, der eigentlich diese Rezensionen dann vergibt an die Rezensenten, kurz ein bisschen erzählen. Und ich habe das in ein paar Punkten gemacht. Der erste Punkt ist Zeit, der zweite Punkt ist Raum, der dritte Punkt ist Angst, der vierte Punkt ist Medienwandel, der fünfte Punkt ist Betrieb. Zurzeit, der Leo hat es erwähnt, es erscheinen immer wie mehr Bücher in immer wie einer kürzeren Zeit. Es sind ungefähr 9000 Neuerscheinungen allein im deutschsprachigen Raum. Also die Zeit, auch das als Literaturredakteur überhaupt zu sichten und zu bewerten, ist zu kurz geworden, um wirklich zu einer qualitativ hochwertigen Wertung da überhaupt zu kommen. Das zweite Zeitproblem ist, dass Lesen Zeit kostet, gerade für freie Rezensenten, wie es der Leopold Federmeier auch ist, bedeutet das eine Lektüre vielleicht von 10 Stunden bei einem dünneren Buch und dann schreibt man noch sechs Stunden und am Schluss kriegt man 150 Euro.
Oder 35 im Falter.
Oder 35. Also im Prinzip kannst du das nur als absoluter Überzeugungstäter noch tun, wenn überhaupt. Nachher der Raum, als ich angefangen habe im Standard, das war 1999, hat das Album, die Wochenendbeilage, 16 Seiten gehabt. Nicht, dass das alles Literatur gewesen wäre, aber es waren schon 4-5 Seiten Literatur. Jetzt sind es mehr oder weniger noch 3, auch mit diesen Kurz- und Kürzestipps zum Teil. Man merkt, dass eindeutig die Länge von Rezensionen zurückgeht, weil der Platz geringer worden ist. Was ein nächstes Problem mit sich bringt, es gibt in jeder Saison gewisse Bücher, die du haben musst, zum Beispiel der neue Uelbeck oder zum Beispiel der neue Walser oder wie sie auch immer heißen. Und auf diese paar Titel fokussiert sich nachher bei geringem Platz die Aufmerksamkeit der Feuilletons und der Kulturseiten. Dann gibt's gewisse Trends, da sind wir da hat schon Pasolini davon geredet, bei dieser Durchökonomisierung des Medienmarktes, wie zum Beispiel eine Charlotte Roach oder 50 Shades of Grey. Es glaubt doch keiner, dass noch vor ein paar Jahren diese Bücher in den Feuilletons überhaupt wahrgenommen worden wären, außer durch Kurzmeldungen. Heute werden die überall besprochen, und zwar in langen Rezensionen. Vielleicht noch der dritte Punkt zur Angst, dann würde ich auch weitergeben. Die anderen Punkte kommen dann sicher noch vor im Verlauf dieses Abends. Es gibt in der Psychologie einen Ausdruck, der heißt pluralistische Ignoranz. Gilt auch ein bisschen für die Politik. Das heißt, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, schaut einer hin zwar, aber beobachtet auch das Umfeld, wie reagieren die anderen Leute. Das sind genau die Fälle, wo nachher jemand stürzt oder wo jemand gewalttätig angegriffen ist, wo nichts passiert, weil alle denken, der andere schreitet ein. Ich glaube, dass es mittlerweile im Kulturbetrieb auch eine fatale Neigung dazu gibt, sich nicht zu outen. Also gewisse Meinungen, Themen, die jetzt altmodisch sein mögen oder eine Haltung, die vielleicht nicht ganz gut ankommt, wirklich zu präsentieren und auch dafür einzustehen und sie zu argumentieren. Also zum Beispiel kann man jetzt sagen, ich bin einer, Leo hat das auch in einem Artikel vor kurzem geschrieben, das heißt, was ist gute Literatur, ein Sammelband, relativ interessant, der auf Traditionen setzt. Ich glaube, dass du dich auch als Schreibender, wie übrigens auch als Kritiker einer gewissen Tradition bewegst. Du hast deine Vorbilder, du hast deine Geschmäcker und du hast diese Haltung, die du einfach einzunehmen hast. Das gilt meiner Meinung nach auch für Politik und andere Sachen, und zwar offen, scharf, kritisch. Und ich glaube, es gibt so einen Einheitsbrei, so eine Gruppenbildung, wo einer hermetischen Gruppe der Kritiker, die gewisse Themen hochchäßen und andere draußen lassen.
Christian Schachreiter.
Ja, ihr habt mir nicht mehr sehr viel übrig gelassen, erst für ein Einleitungsstatement. Vielleicht zwei Bemerkungen, nur ganz kurz. Also ich kann das meiste, was ihr gesagt habt, nachvollziehen. Die Situation der Literaturkritik ist schwierig. Aber ich weiß nicht, ob sie nur schwierig geworden ist. Die Art der Schwierigkeiten haben sich verändert. Und ich möchte zwei Punkte vielleicht besonders noch einmal unterstreichen oder ein bisschen erweitern noch. Der eine Punkt ist der, Literaturkritiker sein, das muss man sich leisten können im Anschluss an das, was du gesagt hast, weil es ist sehr arbeitsaufwendig, nicht? Also wenn man sich vorstellt, da kommen ein paar Romane, nicht? Also 500, 600, 700 Seiten, sind ja nicht alle so fair wie Leo Federmeier den Literaturkritikern gegenüber, dass die Bücher nicht so dick werden, nicht? Und man sitzt an so etwas, wenn man das gut liest, doch viele, viele Stunden. Und das, was man dafür kriegt, ist aber dasselbe, wie wenn ich über irgendein 120-Seiten-Werk, das relativ einfach geschrieben ist, flott drüber gehe. Ja, also die Arbeitszeit, die man dafür aufwenden muss, steht in keiner Relation zu dem, was Literaturkritiker dafür bekommen. Das heißt, es ist etwas für Menschen, die das mit Leidenschaft machen, pensionierte österreichische Hofräte beispielsweise, nicht? Oder sowas in dieser Art. Der zweite Punkt ist der sich Literaturkritik, ihr Stellenwert, das ist bei dir, Leo, du hast es kurz angesprochen, verschoben hat durch so etwas, man kann es jetzt, wenn man es positiv nennt, die Demokratisierung von Literaturkritik nennen. Das heißt, so wie das früher war, so Einzelfiguren wie Reich-Ranicki oder sowas, das gibt's eigentlich nicht mehr so. Der Kunstrichter, der sich dann auch noch ins Fernsehen sitzt und so macht, und der Walser ist ein schlechter Erzähler, nicht? Also das Modell hat ausgedient, und das ist nicht nur schlecht, das muss ich auch sagen. Natürlich, der Preis dafür ist teilweise eine gewisse Beliebigkeit, und das, über das wir vielleicht auch reden sollten, trotz aller Sachen mit Betrieb und Wirtschaftlichkeit und weiß was ich, wir haben ja überhaupt keine gemeinsamen Kriterien in der Literaturkritik, nach denen wir Literatur beurteilen. Das heißt, es ist ja sowieso sehr im subjektiven Spielraum, wie weit da jetzt ich sagen kann, ich bin überhaupt berechtigt, Kriterien, also nach Kriterien hier ein Urteil über ein Buch zu fällen, das kann auch ein Streitpunkt sein, denke ich mir.
Also die Kritik des Kritikers an sich selbst, die Selbstkritik.
Ja, das halte ich für etwas ganz Wichtiges. Ja? Diesen Großkritikern, die haben das ja alle nicht gehabt. Ja? Die haben mit einer Selbstherrlichkeit sind die über Bücher hergefallen. Das war ja unglaublich. Ne? Und das hat sich positiv auswirken können, wenn der Autor gut abgeschnitten hat, aber die haben andere haben die vernichtet. Ja, mit 5 Sätzen wird eine Arbeit vernichtet, an der ein anderer 3 Jahre gearbeitet hat. Das finde ich unmöglich, so etwas. Nicht, dass man nicht alles loben soll, ja, also darum geht's nicht. Aber dem anderen, dem Autor, der Autorin die Menschenwürde zu lassen, ja, als Kritiker, das halte ich für eine ganz wichtige ethische Verpflichtung unserer Arbeit beispielsweise.
Satirisch ist es schon ein Verlust, dass es keinen mehr gibt wie in Reichard Nitzke. Also ich habe als Jugendliche wahnsinnig gern das literarische Quartett nachgestellt.
Ja, das ist jetzt unvorstellbar. Ich schon. Aber für Satire bieten sich in Österreich so viele andere Figuren an, da muss man nicht Autoren und Autorinnen missbrauchen dafür. Also das ist meine Meinung zumindest.
Darf ich mit einer Frage voranpreschen, außer es pressiert es Ihnen schon so mit der Wissbegier und vielleicht auch die Konsumentinnen von Literaturkritik ein bisschen zu kritisieren oder auch so den journalistischen Verfall da ein bisschen hereinzubringen. Ich habe überlegt, so einer wie der Erdogan, ich bringe jetzt wirklich das Politische herein, ich habe es angedroht, hier ist es schon. Ich finde es ja verwunderlich, dass es überhaupt noch sowas gibt wie einen Erdogan, der auch wirklich Kritiker einsperren lässt. Bei uns ist es so, das interessiert ja niemanden mehr, die Kritik. Also man braucht sich ja gar nicht die Blöße geben, um Kritiker mundtot zu machen. Es ist von dem, was konsumiert wird in den Medien ja eh. Oder täusche ich mich da doch? Ich möchte mich eigentlich täuschen. Also wird Literaturkritik vielleicht, um es jetzt zum Thema hinzubiegen, wird Literaturkritik vielleicht auch weniger gelesen, weil die gar nicht so interessiert mehr daran sind, an einer profunden Kritik?
Ich glaube das schon, ja. Das ist sicher ein Merkmal der Gesellschaften, in denen wir leben. Also nicht, ich meine jetzt nicht eben gerade nicht die Türkei. Es gibt auch stark bedingt durch die Digitalisierung, aber es hat sicher schon früher angefangen, durch Spaßkultur, durch Hedonismus, durch bestimmte Entwicklungen seit den 80er Jahren, dass alles gleich ist, alles gleichgültig. Das wird manchmal als Demokratie bezeichnet, ausgegeben. Ich halte das eher so für dieses, der Kunde ist König. Ja, was ich gekauft habe, da lasse ich mir nicht reinreden, oder was ich kaufen würde, das kaufe ich halt. Natürlich kriegt man dann das Problem, dass alles wurscht ist, alles gleichgültig. Und in dieser Situation, unter den heutigen Bedingungen, in denen die digitale Welt immer mächtiger ist, gibt es diese Prozesse. Natürlich wird ja doch das eine gewählt und das andere nicht. Das eine gekauft, das andere nicht. Das eine konsumiert, das andere nicht. Und das sind die Rankings, die du ja am Anfang da auch schon oder in dem Zitat von mir ist das angeklungen. Ich glaube, dass sich heute ein Mainstream durchsetzt, bis zu einem gewissen Grad durch Algorithmen bedingt, also durch rechnerische Prozesse, durch Programme, Computerprogramme, die dann abgerufen werden von den Millionen, tausend Millionen Usern. Und unter den heutigen Bedingungen, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt sich als Literaturkritiker, die selbst etwas machen, die persönliche Auffassungen, Meinungen, Kriterien, wenn wir sie noch haben. Ja. Ich habe schon welche zum Beispiel. Aber sie sind nicht wirklich objektivierbar. Sie sind debattierbar. Sie sind begründbar. Das ist nach wie vor so, meiner Meinung nach. Aber unter den Bedingungen einer Ja, Gleichgültigkeitsgesellschaft, wo halt jeder kauft, was er will. Schwer hörbar zu machen und vermittelbar. Und das ist, glaube ich, nach wie vor die Aufgabe von Literaturkritik. Also ich sehe meine eigene Aufgabe, sehe ich da. Auch wenn ich jetzt Literaturkritiken im engeren Sinn nicht mehr schreibe. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Stellung nehmen möchte zu Literatur. Das Buch, das du erwähnt hast, Was ist gute Literatur, geht zurück auf ein Projekt der Alten Schmiede in Wien, was ein sehr wichtiger Literaturveranstalter ist in Wien. Die meisten werden es vielleicht wissen. Und da haben sich Autoren, Kritiker, Verleger auch getroffen, beziehungsweise immer Paare gebildet und über diese Frage debattiert in E-Mail-Korrespondenz, was ist gute Literatur. Man hat da schon gesehen, dass man darüber sprechen kann. Es gibt Kriterien. Es ist heute ziemlich verpönt, überhaupt zu sagen, ja, man kann schon sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Das heißt nicht, ich habe recht oder der Schachreiter oder irgendwer anderer oder der Reich-Ranicki. Natürlich nicht. Niemand hat recht. Aber es gibt Prozesse und diese Prozesse sind meiner Meinung nach wichtiger denn je. Solche Prozesse des sich über etwas Verständigens, auch des Streitens, unter Umständen, auch wenn du das vielleicht nicht so magst jetzt, aber schon eben des Debattierens, diese Prozesse in Gang zu setzen, in Gang zu halten und dann am Ende eventuell zu sagen, das finde ich jetzt gut, lese das. Ich möchte, es wäre mir recht, ich habe den Wunsch, dass das viel gelesen wird. Ob es dann getan wird, ist eine ganz andere Frage. Das sind meistens diese ökonomischen Prozesse, die sehr stark heute digital gestützt werden, eh stärker. Aber was sollen wir machen? Wir sind so Don Quixotes.
Ja. Ja, das Wort, das jetzt der Leo vermieden hat oder auch nicht gesagt ist, ist natürlich Haltung. Und da sind wir bei Erdogan auch wieder. Man sieht natürlich schon, wenn eine Kritik in ein Zentrum trifft oder einen wirklichen Kern trifft, dass dann sofort etwas los sein kann. In der Literatur ist meiner Meinung nach deswegen relativ wenig los, weil das Ganze zu affirmativ ist, weil gewisse Dinge eben nicht angesprochen werden, gegen die sich oder mit denen eine Kunst immer umgegangen ist, mit einer sekundären Welt. Es geht ja nicht um Realität, aber mit einer Welt, wie sie sein könnte. Vargas Llosa, den du erwähnt hast, hat gesagt, Schriftsteller sind Dissidenten der Wirklichkeit, also nicht der Wahrheit. Sie sind die heimlichen Sprengmeister, die Träume aufbringen möchten, die Verluste aufzeigen möchten. Camus und viele andere Große haben das genauso gesehen. Ein Schriftsteller ist nur der Freiheit und dem Schmerz verpflichtet, hat Camus gesagt. Und kann das nur als Freischärler tun, also nicht als Mitglied der regulären Truppen. Und diese ganzen Sachen könnten natürlich schon von Belang sein, weil wenn das nicht mehr hast in der Kritik, also eine Kritik, die jedes Buch hochschätzt zu einem Meisterwerk mit einer Familiengeschichte, die wir schon 100-mal gelesen haben, jetzt in Romanform, in großer, dann bist du nachher irgendwann bei Charlotte Roach oder bei der Bierflasche von der Frau Sargnagel, um es ein bisschen pointiert auszudrücken. Und ich glaube schon, eine Kritik könnte da sehr, sehr, sehr hilfreich sein, auch gewisse Denkprozesse und Diskussionsprozesse, wie du gesagt hast, anzustoßen. Klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, schaden könnte es nichts.
Ja, also dieser Ansatz von dir, dass du sagst, es soll viel geredet werden, über nach welchen Kriterien bewerten wir Literatur, dem kann ich sehr zustimmen. Denn so etwas, und das ist ja gut, so wie eine Regelpoetik oder zumindest Ansätze einer Regelpoetik, wo man sagt, jetzt haben wir 17 Kriterien, nicht so wie es ja heute üblich ist in anderen Bereichen, also so ein Standardisierungsmodell sozusagen, nicht? Wo ich sage, jetzt gibt 17 Kriterien, was ist ein guter Roman und die hacken wir jetzt ab und dann, sowas gibt's ja nicht. Aber es gibt sehr wohl Überlegungen, und zwar argumentierbare Überlegungen, nach welchen Kriterien für mich das Buch passt. Für mich ist zum Beispiel so, und das teilen nicht alle Literaturkritiker diese Meinung, und ich kann auch mit anderen Meinungen ganz gut leben, muss ich sagen. ich schaue mir halt auch immer an oder versuche zu verstehen, was will denn dieser Autor, was will diese Autorin eigentlich? Weil ein Clemens Setz hat ein anderes Anliegen als ein Daniel Glattauer. Nicht? Also wenn wir in diesem Spektrum uns einmal bewegen hier. Und ich versuche dann das Werk auch nach dem zu beurteilen, was ist denn die Intention des Autors, wie versteht sich der selbst. Jetzt kann ich sagen, das ist nicht unbedingt die Romanästhetik, die mir sehr nahe ist. Aber ich kann trotzdem den Autor in seiner Welt ernst nehmen und sagen, nach dem, was der will, nicht? Ist es, ja, ist ihm das gelungen. Nicht? Ganz unabhängig davon, wie viele Leser und Leserinnen das findet oder auch nicht.
Gibt's jetzt Ihrerseits einmal eine Frage? Nur kein Stress, wir haben eine Stunde Zeit noch. Ja. Wir machen es einfach so, wir sprechen jetzt hier und sobald Sie die Hand heben... Ah, da! Ja, aber er gibt es eh zurück. Er kann was lassen, ja.
Ein Ranking ist ja mehr oder weniger vorgegeben von der Zeitung, also eine Auflistung nach der Verkaufszahl, nehme ich jetzt an. Aber Sie brauchen so. Ich frage jetzt gleich das Zweite noch. Wie kommt es denn zur Auswahl einer Kritik? Kommt die vom Medium, kriegen Sie den Auftrag, über ein bestimmtes Werk zu sprechen oder ist das Ihre Wahl?
Die zweite Frage kann wahrscheinlich besser der Stefan beantworten. Ich meine, natürlich auch ich als freier Schreiber auch. Ich habe lange für die Neue Zürcher Zeitung Kritiken geschrieben, das war am regelmäßigsten. Weil einfach dieses Medium auch regelmäßiger ist als der Standard zum Beispiel. Es wechselt immer alles mal. Aber das war zufällig so, dass der Redakteur, mit dem ich dort zusammengearbeitet habe, sehr gute Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, für ostasiatische Literatur, für lateinamerikanische Literatur und für österreichische Literatur zuständig war. Wie das zusammenpasst, weiß ich nicht, aber das war einfach so. Und das waren Gebiete, die mich auch interessiert haben. Und eigentlich war es mir auch recht, nicht zu viel über heimische Literatur schreiben zu müssen. Also ich schreibe eigentlich gern auch aus Gründen, die bei Christian angeklungen sind, ein bisschen lieber über Leute, die ich nicht persönlich kenne, ehrlich gesagt. Ja.
Das wird dann nur ein eigenes Thema werden.
Und natürlich hat eine Zeitung, ein Redakteur, die Redaktion hat schon bestimmte Vorstellungen. Aber man kann auch den Redakteur überzeugen. Ich kann zu Stefan sagen, da gibt es ein Buch, darüber muss man unbedingt schreiben. Dann lässt er sich überzeugen oder auch nicht. Das kommt darauf an. Und es soll auch Fälle geben, wo der Chefredakteur, der von Literatur möglicherweise nicht viel versteht, sagt, über diesen Autor muss unbedingt jetzt bald was erscheinen und so. Ich glaube, das gibt's oder jemand jedenfalls, der über dem Literatur- oder Kulturredakteur steht. Das sind dann schon auch komplexe Prozesse und traditionell ist das so gelaufen. Ich glaube, dass für viele Kritiker, viele, die in dem Bereich tätig sind, schon das auch ziemlich unregelmäßig, ziemlich chaotisch ist. Und es setzen sich, da bin ich jetzt bei der zweiten Frage, es setzen sich einfach immer wieder auch Trends durch und niemand ist dagegen gefeiert, ich auch nicht. Ich spreche jetzt ein bisschen gegen diese Trends, aber natürlich nehme ich das auch alles wahr. Was jetzt im Trend ist, kann natürlich nicht der Verlag entscheiden. Ein Verlag möchte in der Regel, dass alles, was er publiziert, sofort in den Trend geht und sich gut verkauft, Bestseller wird oder wie auch immer, sich gut verkauft. Aber wie das genau passiert, ist auch wieder komplex. Es gibt nicht wirklich Rezepte dafür. Manchmal setzen sich dann Sachen durch, von denen man es nicht erwartet hat in der Literatur, ja, nicht nur überall, in der Musik genauso überall. Aber ich denke, dass unter den Bedingungen des Internets und der allgemeinen Digitalisierung der Mainstream, also das, dass ich immer das, the winner takes it all, das, was sowieso bekannt ist, wird noch bekannter, wird noch bekannter, wird noch bekannter. Natürlich gibt es im Internet und generell in der heutigen Gesellschaft sehr viele Nischen. Ich glaube aber, dass wir im Moment in einem Prozess sind, wo diese Nischen zwar existieren dürfen, niemand verbietet das. Ja, wir sind nicht in der Türkei oder weiß nicht wo in China, die existieren. Niemand sagt, darf nicht sein. Aber diese Megatrends setzen sich immer mehr durch. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die durch die Suchmaschinen, durch Google, durch Kommunikationsformen wie Facebook, aber auch die unmittelbar verkaufsorientierten wie Amazon sehr gefördert wird. Also insgesamt eine Ökonomisierung, eine Kommerzialisierung, die vor dem Internet schon begonnen hat, glaube ich, aber sehr, sehr verstärkt wird durch diese technologischen Neuerungen.
Möchte ich schon ein bisschen was dazu sagen. Auch ich glaube, es ist vielleicht ein ganz uninteressantes. Im Standard läuft es wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den oberösterreichischen Nachrichten. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, denke ich mir, dass wie Literaturkritik stattfindet, auch sehr stark was mit dem Medium zu tun hat, für das man arbeitet. Nicht? Wenn du es von der Neuen Zürcher erzählst, nicht? Also ist das eine andere, von vornherein eine andere Ausgangssituation als bei einem regionalen Medium wie den oberösterreichischen Nachrichten, das sich, sagen wir es mal so, darum bemüht, ein Qualitätsmedium zu sein, aber natürlich mit allen Problemen, die so etwas im regionalen Bereich mit sich bringt. Nicht? Es ist so, dass wir natürlich auch, über gewisse Autorennamen kommt man nicht herum. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Wenn von Thomas Glavinitsch was erscheint, dann muss das innerhalb kürzester Zeit rezensiert werden. Und da weiß man, da kriegt man auch das, was man in meinem Medium als viel Platz versteht. Das sind so ungefähr 3000 Zeichen.
Ja? Ich bin übrigens sehr amüsiert, wie die Kollegen Nüchtern und Fasthuber im Falter gestritten haben und Fasthuber gesagt, jetzt habe ich dreimal den Glavinitsch gemacht, jetzt bist wieder du dran.
Ja, also gut. Naja, ich habe ja nur ein Beispiel jetzt genommen, weil wir keine Glavinitsch-Diskussion führen. Also es ist ein gutes Beispiel. Ja. Nicht? Also da gibt es Autoren, da muss das sein. Dann haben wir natürlich aufgrund der Ausrichtung des Mediums oberösterreichische Nachrichten auch ein bisschen Platz Oberösterreich, also für Autoren aus Oberösterreich. Natürlich immer noch für zu wenig, es wird doch viel mehr geschrieben, als wir berücksichtigen können. Aber es kann bei uns tatsächlich passieren, dass ich sage, na gut, das könnte ein interessantes Buch sein, ist in einem Kleinstverlag erschienen, nimmt sonst sicher niemand wahr. Aber soll uns einmal ein Blick wert sein, ist ein oberösterreichischer Autor, schauen wir uns an irgendwie. Nicht? Also diese Ausrichtung gibt es auch. Aber natürlich, das, was in den oberösterreichischen Nachrichten überhaupt für Literatur Platz ist und wo der Platz ist im Medium. Das ist ja der nächste Punkt. Nicht? Sowas wie ein eigenständiges Feuilleton, wie das Album vom Standard oder das Spektrum, gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt eine Wochenendbeilage, dort findet auch Literaturkritik statt. Und sonst halt dann, wenn zufällig die Gesundheit weniger Platz einmal braucht. Nicht? Also dann, man muss das realistisch sehen. Wenn ich damit nicht leben kann, muss ich sagen, danke Leute, geht nicht. Ich kann damit leben, nicht? Das ist halt so. Und mache halt da mein Ding, aber ich mache schon das auch, was du als Redakteur machst. Ich bin ja kein Redakteur eigentlich, sondern ein externer Mitarbeiter. Ich schaue zweimal im Jahr so ungefähr 12 Ordner mit Verlagskatalogen durch. Das dauert so 2-3 Tage und mache mir da ein Bild. Das ist sehr spannend für mich. Auch wie gesagt, man muss sich diesen Luxus halt leisten. Das ist halt meine Leidenschaft irgendwie. Aber eigentlich müsste man davon leben können und das kann man in den meisten Fällen eigentlich nicht. Nicht? Also das ist das Problem auch dabei.
ich noch ja, vielleicht bitte. Und dann, die zweite Frage noch schnell beantworten, außer Sie schließen dort relativ kurz. Es gibt ein Buch, das witzigerweise auch nächste Woche erscheint, das heißt Zwischen Schreiben und Lesen über Situation, Herausforderung und Möglichkeit von Literatur und Literaturvermittlung in Österreich. Und Margit Schreiner hat dort einen Artikel drin, der, glaube ich, ziemlich viele der Elemente, die in Ihrer Frage aufscheinen, aufnimmt. Ich finde den sehr gut, weil sie strikt beim Ökonomischen anfängt. Bei Büchern bis 5.000 Stück Auflage rechnen sich die Bücher nicht, müssen querfinanziert werden. Von 6.000 bis 15.000 sind sie selbsttragend, alles drüber macht Gewinn. Und sie zitiert den Helge Malchow, das ist der Verleger von Kiepenheuer und Witsch, ein sehr großer deutscher Verlag, der über ein neues Phänomen eben auch sagt, dass es jetzt plötzlich Bücher gibt mit einer Auflage von einer 500.000 oder 1 Million, was früher undenkbar war. Das Wissen, wenn die Ökonomisierung zunimmt in diesen Verlagen, dann wird das Marketing wichtiger. Das heißt, die versuchen über ein Event oder eine Person, ob jetzt das die Roach ist oder so, Aufmerksamkeit zu generieren, schon im Vorfeld durch die Verlagsprogramme, von denen wir geredet haben. Da ist dann groß auf 4 Seiten angekündigt, das und das Buch dieser noch nicht bekannten Autorin kommt in 500.000 Erstauflage. Und dann denkst du schon als Journalist, ja, da muss was los sein. Und dort kommt nachher diese Informationspflicht der Medien, an die vor allem bei uns jetzt weniger, weil wir eine literaturaffine Chefredakteurin haben. Aber natürlich heißt dann plötzlich, da ist was los, da müssen wir was machen. Und das verstärkt nachher diese ganzen Mechanismen, dass überall das Gleiche vorkommt und oft in derselben Art. Dann haben sich die Verlage noch einige andere geniale Marketingstrategien ausgedacht. Zum Beispiel gehören diese ganzen Buchpreise dazu. Deutscher Buchpreis, österreichischer Buchpreis, Leipziger Buchpreis. Beim deutschen Buchpreis gibt es zuerst, wie bei österreichischen auch, Shortlist, Longlist, 20 Titel, dann Shortlist, 5 Titel und am Schluss die große Showdown-Preisverleihung an der Frankfurter Buchmesse oder jetzt an der Buch Wien. In den Medien von der Informationspflicht her heißt es, mindestens über die Longlist musst schon einige Bücher nehmen, der Österreicher zum Beispiel, die dort drauf sind, und die Shortlist, an der kommt kein Medium, kein Feuilleton mehr vorbei, weil sie glauben, sie müssen es haben. Es ist dann genauso, dass es schlussendlich keiner haben eigentlich will, weil der Platz knapp ist, wenn man lieber anderes machen möchte. Und diese Elemente greifen in einer fatalen Weise ineinander. Es ist aber durchaus so, dass man immer wieder andere Dinge natürlich machen kann und sie auch muss und es versucht. Aber um diese Shortlisten kommt es nicht herum. Und diese Preise nehmen zu. Es gibt jetzt schon den Bayerischen Buchpreis, den Schweizer Buchpreis. Und so geht es dann dahin.
Da hinten haben wir eine Frage und da. Ja, es war um eine Mikrosekunde die Dame hin. Eine Mikrosekunde.
Meine Frage wäre, das muss sein oder da kommt man nicht dran vorbei. Was passiert, wenn man es nicht macht? Geht dann die Zeitung in die Luft oder wer beschwert sich oder wird die Zeitung deshalb nicht gekauft? Sagt man dann, warum habt ihr das nicht? Also ich frage mich, wer steht denn da dann jetzt drüber?
Der Klavenitsch, vor dem fürchtet er mich aber nicht, den er bespricht. Der hat so eine Ausstrahlung. Jetzt muss ich, naja, ja, wir können beide fragen, weil ich glaube, es war gescheiter, wenn man es. Du merkst das eh noch ein bisschen.
Ja. Nur ganz kurz gesagt, der Kulturredakteur sagt mir das, was der, den müssen wir besprechen. Ja? Wenn man sagt, man bespricht ihn nicht, natürlich geht nichts in die Luft deswegen, aber ich glaube, dass auch die Leser der Zeitung das erwarten. Ja? Menschen, die relativ regelmäßig Literatur lesen, kennen etliche Namen. Und die warten in diesem Medium, wo sie die Kulturseite lesen, dass das dort irgendwo auftaucht einmal. Und das ist überhaupt natürlich etwas, das man manchmal mitbedenken muss. Ich schreibe auch literaturwissenschaftliche Dinge, aber die erscheinen natürlich nicht in den oberösterreichischen Nachrichten. Ja? Dass ich als Literaturkritiker ein bisschen eine andere Aufgabe, oder naja, es überschneidet sich, aber es ist eine andere Aufgabe, als ich als Literaturwissenschaftler habe, wo ich in einem Fachdiskurs drinnen stehe. Nicht? Und wo es Fachpublikationen gibt, die aber der normalsterbliche Leser gar nicht liest. Ja, also, und da muss ich jetzt die Leserschaft ein bisschen mitdenken. Das ist dann, nennen wir es Dienstleistung. Das ist meine Sichtweise dazu.
Ja, ich glaube, in der Tat passiert natürlich nichts, aber du setzt dich dem Vorwurf aus, eben genau die Leser zu missachten und somit ein Trottel zu sein. Weil in den Redaktionen glaubt man ja erstaunlich genau zu wissen, was die Leser wollen. Ich bin mir da eben oft auch nicht so sicher. Ich glaube auch, dass man könnte natürlich das werten, indem das etwas dazu stellst, indem du es kleiner machst, kein Foto. Aber es ist natürlich so, dann heißt es, der Falter hatte das und das Spektrum hatte das. Warum haben wir das nicht? Und dann kommst schon dann muss diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, im Prinzip mit Vorgesetzten führen oder Chefredaktionen. Und dazu bleibt dann nicht die Zeit, da fällt nachher einfach die Entscheidung, wir machen das und Schluss. Die Leute sind auch Getriebene, die haben ja selber keine Zeit mehr. Das Internet hat vieles noch beschleunigt. Und das sind Entscheidungen, die dann relativ schnell fallen. Vielleicht aus falschen Prämissen, aber es gibt dieses komische Wissen darum, was der Leser möchte.
Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Ja.
Ich würde gerne wissen, weshalb die oberösterreichischen Nachrichten so wenig Platz lassen für Literaturkritiken. Weil, wenn ich nur heute durchgucke, ja, also 80% geht es um Raubüberfälle und wer wen erschlagen hat, wo ich denke, die oberösterreichischen Nachrichten haben grundsätzlich an Niveau verloren. Und warum kann man es nicht in der Richtung, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr auf Kopflastik nimmt, ja, sage ich mal, nicht wieder heben. Gerade bei Literaturkritiken finde ich es wichtig. Also die auch einen Platz zu haben und nicht
grundsätzlich
nur
die Leserbriefe, die mehr Literaturkritiken einfordern, sind nicht so. Also zu meiner Zeit hat es nicht gegeben.
Ja, also man muss, also das, was du sagst, man muss davon ausgehen, Leser von Literaturkritik sowie der Kulturseite überhaupt sind natürlich gegenüber anderen Lesern eine radikale Minderheit sozusagen, nicht? Also das ist einfach so. Und also ich habe da ein gewisses Verständnis in Zeiten, wo es Tageszeitungen sowieso ökonomisch nicht besonders gut geht, möchte ich eh nicht Chefredakteur und Herausgeber sein, ja? Weil das ist nicht einfach, diese Gratwanderung in Konkurrenz zum Boulevard zu stehen und sich zu versuchen, als regionale Qualitätszeitung zu positionieren. Das ist sehr schwierig, ja, denke ich mir. Also ich möchte da nichts gegen meine Chefredaktion oder so irgendwo sagen, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht einfach ist. Übrigens ist die heutige Ausgabe gar nicht so ein gutes Beispiel dafür von der OÖN, weil heute sehr viel Kultur drinnen ist. Allein von mir sind 3 Artikel heute drinnen. Also wobei sich nur einer auf Literatur bezieht, nämlich auf den 80er von Fritz Zauner. Und der zweite, ja, der ist so in der Mitte, neues Buch vom Reinhold Tauber, nicht? Und das dritte ist eine Musikkritik dann eher, aber es ist sehr viel passiert zum Wochenende und wir haben über 3 Seiten nur Kulturkritik heute, also und gar nicht so viel für die Gesundheit ist nur geblieben, dass man irgendwas nicht essen soll oder schon essen soll oder irgend sowas. Ja, irgend sowas.
Das ist ja nicht Mittwoch.
Vegan für Kinder, ja, irgend sowas, ja.
Das ist so ein trending Topic. Gibt's Fragen, sonst komme ich mit meinen Fragen. Ich muss aber selbst nachschauen, welche Frage ich mir da jetzt heraussuche aus meinem.
Kurze Zwischenfrage. Sie haben kurz Amazon angesprochen. Welche Rolle spielt jetzt der Amazon und diese ganze Buch? Verkaufsmaschinerie auf die Kritik, weil Kritik findet man ja bei Amazon nicht, sondern nur Inhaltsangabe.
Ja, das ist schon ein großes Thema und das betrifft jetzt nicht nur die Frage Literaturkritik, sondern welche Rolle spielt Amazon in dem gesamten Buchmarkt und viele Verleger, auch Buchhandlungen natürlich leiden unter Amazon, sind gezwungen in irgendeiner Weise damit zu kalkulieren oder in Rechnung zu stellen, was Amazon macht. Es gibt schon alle möglichen tausende Stellungnahmen von Lesern und das manche verstehen sich als Kritik, manche sind kritisch, manche sagen, das ist ein Scheißbuch. Oder, also manchmal ist das auch recht grob. Wahrscheinlich gibt es so einen Code, was man nicht schreiben darf, nehme ich an. Aber manche sind da ausgewogen, manche sind klug. Es ist sehr unterschiedlich. Aber in der Regel sind es natürlich Amateure. Anscheinend gibt es auch welche, die bezahlt sind oder irgendwelche Vorteile dann. Ich weiß es nicht genau. Das könnte man als große Demokratisierung auslegen. Ich glaube, dass es nicht so wirkt. Und ich glaube, es ist so ähnlich auch bei den Printmedien. Heute kann man durch die Online-Ausgaben nicht nur ab und zu Leserbriefe lesen, sondern große Mengen an Reaktionen hat man da auch zu verarbeiten, glaube ich. Die Zeitungen müssen irgendwie darauf eingehen auch. Und da gibt es dann immer wieder, nur in Literaturkritik, ja, minoritär, wie du gerade gesagt hast, da gibt es dann die Leute, die genau wissen, was man eigentlich machen muss und die sagen, ein Buch ist, das ist ja schon vor 3 Monaten erschienen und das wird jetzt erst besprochen, so eine Frechheit, da wird die Aktualität eingefordert. Und alle diese Leute scheinen alles viel besser zu wissen. In Wirklichkeit haben sie keine Ahnung. Ja. Von Dutten und Blasen, keine Ahnung, wie einmal auch eine Literaturkritikerin zu mir gesagt hat in so einer Situation, die Polteinzel. Also in dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, in der der Kunde immer der König sein muss und auch sein will, ja, da haben kompetente Leute, also die Kompetenz an und für sich, spielt eine immer kleinere Rolle. Und das ist, glaube ich, ein Problem bei dem Ganzen, das ist eine Gefahr.
Da möchte ich ganz gern anknüpfen, und weil möglicherweise... Bitte. Möglicherweise ist es ja gekränkte Eitelkeit, erkennen zu müssen, dass man, jetzt hat man so wahnsinnig lang was studiert und ist dann schon in der Praxis so lange und dann angesichts dieses riesigen Textmeeres und dieser, ich meine, zu wenig Meinung haben wir natürlich wirklich nicht, dank der sozialen Medien, dass da dann nicht die Jugend kommt oder zumindest die Bildungselite und sagt, boah, Frau Meindl, so toll, Ihr Urteil, wir wollen mehr davon. Ganz im Gegenteil, das ist so krass. Also jetzt, ich komme damit relativ gut klar, aber insgesamt ist es doch wirklich, wäre ich jetzt hauptberuflich Literaturkritikerin, ich würde mich schon grämen. Also die Bedeutung einer wirklich fundierten Wertung, die steigt offensichtlich nicht. Ist das jetzt meine persönliche Eitelkeit, die da, oder geht es Ihnen, euch auch so?
Eine Sache, die bei Ihrer Frage ist mir entfallen kurz. Bei diesem Artikel, den ich dann Neue Zürcher Zeitung und vorher schon veröffentlicht hatte, den haben einige Literaturkritiker und Autoren gelesen. Relativ viele. Und ich habe relativ viele Reaktionen gekriegt. Und eigentlich alle haben geantwortet, du hast vollkommen recht, das stimmt. Aber was soll man denn machen? Das ist schon die Situation. Und das ist auch... Ja, das ist schon das. Wir leben in einer Welt, in der Popularismen auf allen Ebenen Raum greifen, überall. Und das, ich finde das schon sehr bedrohlich. Die zwei sind relativ optimistisch. Ich bin es nicht so. Obwohl ich kämpferisch bin, das schon.
Nein, ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, was das betrifft. Ich stimme da weitgehend zu. Aber es gibt Probleme, die man nicht lösen können, sondern mit denen man irgendwie leben muss. Nicht? Also das ist meine Meinung. Und solange die nur was wollen von mir, tue ich halt. Und, aber ist ja gesagt, eher vom Niveaudenken her eher skeptisch. Ja. Aber ja.
Ja, ich glaube, das, was man dort findet, sind ja oft auch keine Meinungen, sondern es sind einfach diese Likes und Dislikes. Es ist einfach ad hoc. Meistens aus dem Gefühl heraus gegebene Statements oder irgendwelche Befindlichkeiten. Und ich glaube schon, dass man dem trotzdem mit Haltung und mit Diskussion dann halt an einem anderen Ort durchaus nicht entgegenhalten kann. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich ein Prozess ist, der unaufhaltsam ist. Aber ich glaube, dass dann den Leuten auch irgendwann mal zu blöd wird. dass dann vielleicht es durchaus wieder zu einem Diskurs kommt. Das findet ja zwar in den Postings, auch bei uns jetzt zum Beispiel, oder auch zum Teil Amazon, schon eine Diskussion statt, aber auf sehr oberflächlichem Niveau.
Wahrscheinlich müsste man sich irgendwo zurückziehen, weil eigentlich die wirklich Literaturkritik noch wertschätzen und einfordern, sind ja die Autorinnen selbst. Da müsste man sich wahrscheinlich irgendwo eine Plattform suchen, wo kritisiert wird. Wer will, kann sich an der Diskussion beteiligen und der Ausschluss der fadisierten Öffentlichkeit.
Ich will da nur kurz eine Anekdote anschließen, weil es gut passt gerade. Ich muss wieder Thomas Klavinitsch sagen, als er in Linz war im Stifterhaus und ich habe ihn dort moderiert, hat er gesagt, er würde sich das so wünschen, dass ich sein Buch lese, also dieses neue, das immerhin gute 700 Seiten hat, dass ich dann einmal 3 Wochen warte, dann das Buch wieder lese und erst dann meine Kritik schreibe. Also, ich habe mir auch gedacht, wünsch dir das lieber nicht. Ja? Also manchmal ist schnell für einen Autor besser, also wenn man schnell reagieren muss. Ja? Aber er hat natürlich, im Grunde hat er recht, ja? Das Tempo, in dem man durch so ein Buch durchgehen muss, was heißt du, aber am nächsten Samstag wollen wir das haben, weil da ist der erste Verkaufstag und da sind wir mit der Besprechung da. Ja, das ist schon Zeitdruck auch natürlich. Ne?
Otto Dremitzberger, bitte.
Ich war halt in Wien bei der Medienenquete und da war eigentlich eine ähnliche, sozusagen immer wenn es um Journalismus geht, eine ähnliche Diskussion. Wir würden ja eigentlich gern mehr machen, aber wir können nicht oder dürfen nicht oder es gibt nicht die finanziellen Mittel dafür. Jetzt scheint mir die Diskussion über Literaturkritik auch sehr, also ich nehme das jetzt eigentlich sehr triste wahr. Was sind nun wirklich aus Ihrer Sicht die Perspektiven für die Literaturkritik? Was kann man denn wirklich machen?
Immer ich. Ja, ich weiß es schon.
Nein, sonst darf man mal geschwind so, als wäre ich wirklich Bundespräsidentin und es könnten bei mir jetzt Wünsche deponiert werden.
Also meinst du, dass Sie in Zukunft in die Literaturkritik
ein? Nein, wir müssen so da, als ob ich das jetzt war. Und ich schreibe mir das auf und lasse das umsetzen. Vielleicht fallen uns dann Perspektiven ein.
Ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich bin in erster Linie Autor und als solcher, glaube ich, kann man nur einfach weitermachen. Man kann nur das machen, von dem man glaubt, überzeugt ist, dass man das machen kann, soll, muss. Ich persönlich muss nicht unbedingt Literaturkritiken schreiben, obwohl ich das selbst jahrelang als Kunstform aufgefasst habe. Ich selbst, für mich persönlich, ist eine Kunstform und ich glaube, viele meiner kleinen Texte sind auch so geworden. Manche sind nicht gelungen, gibt es natürlich auch. Aber ich habe auch andere Ausdrucksformen. Es ist mir ein Bedürfnis, über Literatur zu schreiben. Ich glaube, dass Literatur das braucht, dass sie interpretiert wird, dass sie auch bewertet wird. Wenn man das überhaupt nicht mehr macht und sich nur noch auf Rankings verlässt, glaube ich, ist es um die Literatur selbst schlecht bestellt. Dann werden die Bedingungen schlecht und es besteht eine starke Gefahr, dass sie also in eine noch schwierige Situation kommt, wenn nicht überhaupt irgendwann verschwindet. Es kann sein, dass Literatur nicht mehr notwendig ist, dass andere kulturelle Ausdrucksformen kommen und das ablösen. Ist möglich. Aber natürlich, jemand, der über Jahrzehnte das gemacht hat, kann jetzt auch nicht einfach so geschwind umsatteln. Also ich mache es nicht, aber wenn andere das machen wollen, gut. Man kann teilweise ausweichen. Es ist, im Internet gibt es schon so Orte. Es sind neue Formen entstanden. Es sind neue Magazine, Online-Magazine entstanden. Das ist auch wieder ein sehr schwieriges, prekäres, ein Modewort, ein prekäres Feld, wo man noch schlechter als Schreibender entlohnt wird, wenn man überhaupt bezahlt wird. Ja. Mir war es nie so wichtig, wie viel Geld ich kriege. Ich konnte einfach mit Geld nie umgehen. Das haben sie mir schon gesagt, als ich 10 Jahre alt war. Das ist bis heute so geblieben. Also die Sache ist mir einfach wichtiger. Aber es gibt solche Bereiche im Internet. Wahrscheinlich wissen eh jeder, kennt irgendwas, was ihm sympathisch ist, was er gut findet. Nur die sind von denen, wo wirklich über Literatur geschrieben wird und wo Dinge verhandelt werden, über die wir auch sprechen jetzt, das ist sehr, sehr klein, ist minoritär. Das sind nicht diese großen Sachen. Da gibt es schon, es gibt da Plattformen, Blogs, wie auch immer man es nennt jetzt, wo auf sehr hohem Niveau diskutiert wird, aber da sind meistens nur 100 Leute oder so beteiligt. Ja. Das heißt, Literatur war, ja, immer weiß ich nicht, aber über lange Zeit, über Jahrhunderte minoritär. Also etwas für Minderheiten, für Eliten, können wir ruhig so sagen, glaube ich. Und das ist elitärer als früher, aber das heißt nicht unbedingt, dass das verschwinden muss. Also so pessimistisch bin ich dann auch wieder nicht.
Es gibt einen schönen Satz von einem selbstverständlich völlig unbekannten französischen Autor, der heißt Henri-Frédéric Blanc, und der sagt, manchmal ist Feigheit gefährlicher als Mut. Und ich jetzt in meiner Position, als Sie auch darauf ansprechen, ist vielleicht falsch rübergekommen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt in den Medien, auch wie sie jetzt sind, alternativlos jetzt wirklich den Bach runtergeht. Ich glaube, man kann wirklich in den Diskurs treten, versuchen, diese Felder argumentativ offen und aufrecht zu halten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass nachher auch die, die vielleicht für die Beschleunigung sind, dass durchaus mit denen in einen Diskurs, in einen Kontakt kommen kannst, jetzt hierarchisch höheren Ebenen, wo es diese Möglichkeit gibt. Also ich bin auf keinen Fall fürs Aufgeben, und ich glaube, das gilt ja gesamtgesellschaftlich, dass man mehr bewegen kann, als man denkt. Wenn man aber, man muss einfach für die Sache einstehen, und die Literatur ist auch das, diese sekundäre Welt der Literatur. Ich habe lange nicht gelesen, sie wurde dann plötzlich wahnsinnig wichtig. Am Anfang habe ich nur Fußball gespielt und wurde sie wahnsinnig wichtig, als ich ein paar Bücher gelesen habe, wo ich gemerkt habe, das detoniert im Gelände der Sehnsucht, das spricht mich an, das hat mit dem, oder wie Klaminitsch auch ein Buchtitel, aber das bin doch ich. Also plötzlich merkst du dieses Menschliche, was das für ein wahnsinniges Feld aufgeht an Erfahrungen, an Reflexionen. Und ich glaube, für das ist es immer noch wert, es einzustehen und dass man da einfach nicht zu schnell aufgeben sollte. Habe ich Ihre Frage halbwegs beantwortet, oder? Ihnen ist es einfach zu negativ, oder zu diese Aussichtslosigkeit, die überall propagiert wird.
Also, wie gesagt, ich war heute in Wien bei der Medienenquete, und wenn man die Diskussion über die Zukunft des Journalismus ein bisschen verfolgt, dann hat man schon den Eindruck, dass immer überall zurückgebaut wird. Und wahrscheinlich gerade in den Bereichen, wo sich die Literaturkritik abspielt, dann nichts mehr dazukommt, möglicherweise, sondern auch immer mehr wegkommen wird. Deswegen die Frage, was sind dann die Alternativen, was sind dann die Zukunftsperspektiven der Literaturkritik, wenn sie in der traditionellen Medienlandschaft immer mehr unter die Räder kommt.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass da meiner Meinung nach fatale Managementfehler im ganzen Medienbetrieb passiert sind. Wenn über Jahrzehnte die Inhalte online verschenkst, dann brauchst du dich nachher auch nicht mehr wundern, wenn keiner mehr Zeitungen kauft, oder? Und das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Und Bezahlmodelle jetzt eben für die Online-Inhalte sind sehr, sehr schwer jetzt einzufügen oder einzuführen. Von dem her sehe ich das schon relativ kritisch.
Naja, ich kann es eigentlich nur unterstreichen. Also Leute wie wir machen halt das Ding, weil wir es für richtig halten. Und wir wissen ja eh alle nicht, was in 10, 20, 30 Jahren oder wann immer, was immer sein wird. Aber ich glaube, eine Demokratie noch dazu, eine demokratische Gesellschaft, die nicht mehr bestrebt ist, Qualitätsmedien zu halten, sondern das alles nur mehr der Beliebigkeit des Markts überlässt, die kriegt ein Riesenproblem. Und in diesem Zusammenhang sehe ich die ganze Kulturkritik natürlich auch. Und bei mir selbst habe ich gemerkt, das ist so in meiner Generation, und der Leo gehört da irgendwie dazu auch, nicht? Also wir so 68er und 68er plus, nicht? Also so irgendwie. Wir haben immer gemeint, also es muss alles demokratisiert werden, und Elite war immer so ein verdächtiger Begriff und haben nicht verstehen wollen. Ich weiß nicht, ob das für dich gilt, aber für mich gilt das, ja. Nicht verstehen wollen, dass das, was wir tun, eigentlich ein Minderheitenprogramm ist und dass das sehr wohl auch was mit Elitenbildung zu tun hat. Nicht, dass wir jemand ausschließen sollten aus dem Prozess, aber er muss es selber wollen. Er muss sich über einen anspruchsvollen Text hermachen wollen und daraus einen Gewinn ziehen. Weil dieses Kultur für alle, das da propagiert worden ist, das ist ja, hat ja ein Problem. Nämlich dann, wenn man sagt, na, die Kultur, die muss jetzt so werden, dass alle gefällt. Ja? Das kann nicht dieses Kultur für alle sein, sondern schau mal, und ich habe mich ja sehr viel mit Literaturvermittlung und Spracherziehung beschäftigt. Das war mein Hauptjob über Jahrzehnte. Ja. Wir können ein Angebot machen. Literaturkritiker sind auch Literaturvermittler irgendwie. Und um das können wir uns bemühen. Und ich bin insofern optimistisch, dass es immer Menschen geben wird, die ein bisschen mehr wollen als im Boulevard. Und ein bisschen mehr wollen als die dümmsten Fernsehserien. Ja? Und ja, aber es wird, so wie das immer war, eine Minderheit sein. Und ich hoffe, dass es aber genug Medien gibt, die auch diese Minderheiten bedienen können. Und das ist die einzige Perspektive, die ich zu bieten habe.
Da kann man, glaube ich, auch noch anfügen, weil man immer über diesen, der Markt möge das doch regulieren und die Menschen kaufen eben diese Medien. Das ist doch alles ein Blödsinn, weil erstens brauchen sie nichts zahlen und zweitens schüttet die Republik Österreich doch schon viele, viele Mittel in den Boulevard. Also Presseförderung könnte da schon, das könnte man fordern. Aber Grund für Optimismus gibt, das möchte ich jetzt schon anführen, dass da circa 40 Menschen sitzen und nicht 7. Also, um jetzt Ihnen ein bisschen schön zu tun. Doch nicht da. Das wäre wunderbar, man macht den im Posthof, im großen Saal, einen Abend zur Literaturkritik. Ich komme, ich bin dabei. Wir holen Glavinitsch und Wehr Kaiser und sitzen, die sitzen aber nur am Rand und wir vier sitzen dann dort wieder und sprechen weiter. Da gibt's eine Frage.
Frage weiß ich noch nicht, aber ich möchte mir ein bisschen mehr auf das Wozu reflektieren im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben fokussieren. Für mich ist das was ganz was Persönliches, dass ich über etwas schreibe, was ich gelesen habe. Vielleicht zu meinem Hintergrund kurz. Ich habe Anglistik studiert. Ich komme erst drauf, indem ich schreibe, wie es auf mich wirkt oder was es eigentlich für mich bedeutet, indem ich es ordne. Ich komme sicher auf Gedanken, wenn ich schreibe, jetzt einfach ohne, dass es irgendjemand liest, nur für mich, auf die ich sonst nicht käme. Und das kann jetzt Literatur sein, das kann Musik sein, das kann irgendwas sein. Und ich bin in der glücklichen Position, ich habe seit 20 Jahren eine Brieffreundin in Deutschland, mit der ich auch über solche Sachen schreiben kann. Also ich habe dann doch irgendwo jemanden, bei dem das ankommt, die dann oft dieselben Bücher auch liest. Aber diese Verbindung, und das ist ein Zitat, das ich jetzt umformuliere, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber das ist, Freundschaften entstehen in dem Moment, in dem ein Mensch zum anderen sagt, warst du auch? Ich dachte, ich wäre die Einzige. Und für mich ist das ganz, ganz was Großes am Schreiben und am Reflektieren. Und ob das jetzt Literaturkritik ist oder was anderes, was ich beschreibe, ist mir jetzt so persönlich eher egal. Aber für mich ist das ganz was Emotionales und Nahes und jetzt nicht nur in der Zeitung und so weit weg. Das hat mir jetzt nur irgendwie gefehlt.
Die Frage ist jetzt nicht...
Nein, vermutlich auch keine Frage, sondern... Ja.
Naja, das ist natürlich so mit diesem freundschaftlichen Diskurs über Kunst wunderbar. Das spielt sich natürlich so unter Literaturkritikern kaum ab. Nicht? Da würde es auch nicht so vorkommen, dass ich sage, was, du hast den neuen Glavinitsch rezensiert, ich dachte, ich wäre der Einzige. Nicht? Also das kann ja auch... Das ist auch nicht so die Diskursform, ja. Aber ich finde es wunderbar, wenn Sie sagen, erst durch das Schreiben kommt für Sie da finden Sie näher an das Buch ran, ja. Irgendwie, ich glaube, von Karl Kraus ist dieser Satz, der Gedanke kommt, indem ich ihn beim Wort nehme. Ne? Erst durch die Formulierung, das war immer ein großer Teil meines Literaturunterrichts, dass ich gesagt habe, aufschreiben. Schreib dir auf die Antwort, nicht nur irgendwie flapsig. Das finde ich sehr, sehr gut, was Sie da gesagt haben.
Aber ich habe jetzt nicht gemeint, dass man draufkommt, dass man das selber liest, sondern dass man das selber dahinter sieht. Also schon ein bisschen so, wie Sie gesagt haben, die Intention, dass man die irgendwie vielleicht erkennt. Also jetzt nicht nur, welche Geschichte, welche Richtung, wo handelt das, sondern wie sieht er die Welt? Wie will der, dass man vielleicht kurz selber die Welt sieht und das rauserkennen, irgendwie hinter der Geschichte, egal in welchem Land es spielt oder wie viele Personen oder wie viele Dialoge oder...
Du hast wenig gesagt.
Nein. Ich bin Schweizer. Also reden wenig. Aber... Nein, mir ist das sehr sympathisch. Es gibt ja auch von Frisch, hat das gesagt, Schreiben heißt sich selber lesen. Natürlich wird, deswegen ist mir das, habe ich höchsten Respekt, auch jetzt nicht nur erstens vor Gebrauchsformen von Texten und vor Autoren ganz besonders, weil das natürlich ein durchaus ein besonderer Prozess ist, etwas in Sprache zu bringen. Wenn es in Sprache ist, dann ist es plötzlich auf der Welt, wenn du es formuliert hast. Zuerst ist es in dir drin. Also es ist schon ein wahnsinniger Prozess und für Borges, der für ein südamerikanischer Autor, der für Leo auch sehr wichtig ist, der hat nachher gerade aus diesem Grund das Lesen eigentlich der Kunstform des Schreibens gleichgesetzt, weil dort dieser Prozess im Gange ist.
Ja, das ist auch ein Aspekt, der bis jetzt gar nicht so angeklungen ist. Borges hat gesagt, dass Lesen die größere Kunst ist. Es ist eine größere Kunst als Schreiben. Ich denke ziemlich oft an diesen Satz. Ich schreibe natürlich auch zu viel. Und das entwertet doch nicht, was wir jetzt gerade gehört haben, weil natürlich bestimmte Gedanken kommen erst beim Schreiben. Das ist so. Und das ist schon, was Literaturkritik auch macht. Ja? Wie ist der Blick des Autors? Das festzustellen, das ist schon... Wenn Sie Amazon-Kritiken lesen oder diese Stellungnahmen von Kunden da lesen, meistens kommt der Blick schon gar nicht in den Blick, sondern das bleibt auf der Ebene von Geschichten normalerweise. Es ist spannend oder nicht spannend. Also, ja. Andere Frage ist dann, ob man eine private Literaturkritik öffentlich machen muss. Dass man seinem Freund mitteilt, ist klar. Ne? Man hat das Bedürfnis zu sprechen. Das ist auch ein Problem heute, also dieses privat-öffentlich. Das kann natürlich auch sein, wenn die gut sind, klar, muss man sehen, muss man prüfen. Aber ich glaube, dass in der heutigen Zeit eines der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind und die wir ja nicht immer sofort verstehen können, die da sind, aber erst langsam merken wir, das ist eines der Probleme, ist, dass jeder was tun kann. Jeder glaubt, dass er was kann. Aber niemand ist in der Lage, etwas aufzunehmen, etwas wahrzunehmen, etwas zu lesen, etwas zu verstehen. Es wird wahnsinnig viel geschrieben, es wird auch viel publiziert, es wird auch viel gekauft, gelesen wird nicht. Schreiben tun alle. Facebook, weiß der Teufel, wo irgendwo. Ja. Alle schreiben, veröffentlichen auch, nicht nur schreiben. Ja. Geschrieben wurde immer, es muss auch immer gemacht werden, soll immer gemacht werden. Also die Kunst des Lesens, diesseits und jenseits vom Schreiben über Bücher zu fördern, zu entwickeln, das wäre eine Aufgabe. Also ich tue, was ich kann sozusagen, das sind aber manchmal oft nur ganz kleine Sachen, Gespräche, weiß nicht.
Da war eine Frage, oder unterbreche da jetzt jemanden? Bitte.
Christian, am Anfang hast du ja gesprochen über Reich Ranicki, dass er mit 5 Sätzen einen Dichter niedermacht. Ich finde, es ist, wenn man schon bei Reich Ranicki ist, ist es schon schön. Schlimm ist, wenn man total ignoriert wird als Schriftsteller. Und ich kann mir vorstellen, dass auch als manche vernichtende Kritik sehr wohl verkaufsfördernd ist, weil sich die Leute sagen, ja, das schaue ich mir jetzt aber mal an, ob der das wirklich so schlecht ist. Das finde ich super,
weil das wäre jetzt ungefähr meine Frage gewesen.
Weil, nicht so kokett, wenn mich das Thema interessiert, über das der Autor geschrieben hat, dann ist mir das vollkommen wurscht, was der Reich Ranicki sagt. Dann gehe ich in eine Buchhandlung und schaue mir das an. Nur wenn der Dichter überhaupt nirgendwo vorkommt, wenn der untergeht, ja, wie soll ich denn dann jemals lesen?
Naja, also große Hoffnungen würde ich mir auf die Wirksamkeit, auf die ökonomische Wirksamkeit des Verrisses auch nicht machen. Das kann natürlich sein, kommt auf die Art und Weise an. Wenn jemand schon ein sehr prominenter Autor ist, beispielsweise, und dann kommt bei einem Buch ein ganz großer Verriss irgendwie, oder die Kritiker sind sich auch nicht ganz einig und das wird sehr kontroversiell diskutiert, dann kann das schon, glaube ich, sehr verkaufsfördernd sein, wenn ich keinen Namen habe eigentlich und dann steht da in einer Zeitung drinnen, dass das ein höchst verzichtbares Werk ist. Also aber du sprichst natürlich ein wesentliches Thema an. Ich überlege mir das manchmal bei Büchern, die mir nicht gefallen. Soll ich das jetzt einfach so hinschreiben, dass ich das für nicht lesenswert halte? Oder soll ich gar nichts schreiben drüber? Soll ich das einfach verschweigen? Und ich gebe zu, ich neige eher zum Verschweigen des Buches. Mir tut es immer ein bisschen weh. Das ist schwierig. Ja? Und ein Punkt, über den wir schon vorher geredet haben, natürlich besonders weh, wenn man den Autor persönlich kennt und dem ja irgendwie in die Augen schauen muss wieder.
Ja? Gerade in Linz trifft man die dann beim Biller.
Ja, das ist wirklich widerlich.
Verlässlich,
ja. Ja, aber man muss natürlich auch trotzdem sagen, also das ist halt einfach eine Frage der Kommunikationsprozesse. Und ich bin wirklich nicht ein Freund von dem, wie das früher gegangen ist, dass man einfach so übereinander hergefallen ist. Ja. Ich habe das nur ganz selten gemacht und waren teilweise Motive dahinter, die nicht nur rein literaturkritisch waren, das muss ich auch sagen. Ja. Aber sonst würde ich sagen, muss man natürlich das auch schaffen, irgendwo eine Form zu finden, jemand zu sagen, du, ich glaube, aufgrund meiner Wertungsmaßstäbe, die ich habe, das ist dir nicht so besonders gelungen, diese Sache, aus den und den Gründen. Aber ich muss nicht sagen, das ist ungefähr das Schlechteste, was in den letzten 5 Jahren produziert worden ist, ein Stern. Ne? Diese Sternchenwertung, das ist ja so ein eigenes Thema. Nicht? Also, du wirst es selten erleben, dass ich unter 3 Sterne gebe. Und schon der 3er ist die Ausnahme. Ja. Und drinnen, weil ich weiß, wenn man es da hinschaut, sagt, das ist schwach. Und so soll es nicht sein. Sondern das Wesentliche soll dann im Text stehen. Da steht dann drinnen, dies und jenes könnte der Autor mal überlegen, ob das wirklich so gescheit
ist. Christian, hast du also die gleiche Praxis wie ich selbst, weil wir ja wirklich in einem sehr kleinen Betrieb agieren, dass man eigentlich schon wieder eine Exegese unserer Kritiken bräuchte, um herauszufinden, das hat uns jetzt überhaupt nicht gefallen.
Naja, und ich tue mir ja bei einem großen internationalen Autor viel leichter mit einer Negativkritik, nicht? Weil was interessiert denn den Herrn Philipp Roth, was ich in die oberösterreichischen Nachrichten über sein Buch schreibe? Das ist dem doch scheiße. Ich meine, der erfährt das ja nie, nicht? Also, und das ist völlig wurscht, aber schon bedeutende deutsche Autoren. Obwohl ich mich manchmal auch schon gewundert habe, wie das doch wahrgenommen wird. Aber also im deutschsprachigen Raum zumindest, nicht? Aber im Grunde ist das einfacher, weil die Anonymität und die Größe solcher Autoren natürlich meine Kritik so unerheblich machen. Da kann ich dir schreiben, was ich will. Ne?
Umgekehrt also haben wir in der Kollegenschaft Walter Kohl unendlich, also toller Autor, unendlich beneidet. Der ist in der Zeit schon mal verrissen worden. Ja. Wow! Wie gehen Sie mit Verrissen um? Also wenn... Es wird wahrscheinlich auch davon abhängen, welchen Namen die Autorin, der Autor hat, wie lustvoll man den verreist oder ob da überhaupt vom Schreibenden her Lustgefühl entstehen kann.
Bei mir, wenn ich über jemanden schreibe, ich habe lange Zeit gedacht, dass die sehr positiven, das Lob, oder der Verriss, also das sehr negativ, der Tadel, eigentlich die interessantesten Formen sind im Bereich der Kritiken, der Rezensionen. Wobei schon, ich hatte da schon meine Gründe, das zu denken, weil das gibt einem normalerweise mehr Gelegenheit, Gefühle, Leidenschaft auszudrücken. Man hat mehr Möglichkeiten, sich selbst als Schreibender auszudrücken. Als Literaturkritiker ist man dann immer auch ein Schreibender. Ja. Man schreibt einen Text. Aber ich habe das langsam revidiert und habe dann auch an eigenen Texten gemerkt, dass Kritiken, die Widersprüchlichkeit eines Textes versuchen rauszuarbeiten und zu beschreiben oder auf einen Punkt zu fokussieren, der vielleicht versteckt ist, und den aber trotzdem rauszuholen und zu sagen, das ist der Punkt, von da aus kann man das Werk gut verstehen. Vielleicht nicht alle, aber das ist ein entscheidender Punkt. Das ist vielleicht noch schwieriger. Das ist Komplexität, manchmal auch Ambivalenz auszudrücken, ohne zu sagen, das ist jetzt schlecht, das ist gut, oder ein bisschen schlecht, ein bisschen gut. Das sind wahrscheinlich die am schwierigsten auch zu machenden Kritiken. Und solche Kritiken können wirklich manchmal eigene Kunstwerke sein. Ja. Da rede ich jetzt weniger von mir. Man kann ja lesen, es gibt ja wirklich sehr gut schreibende Kritiker auch. Ne? Natürlich, wir haben alle, könnten wir jetzt viele Beispiele nennen oder könnten da aus unserem Erfahrungsschatz berichten. Ich habe vor circa 15 Jahren, ist das schon her, über einen österreichischen Dichter, Franz Josef Czernin, einen Text geschrieben, den ich selbst nicht als Verriss empfunden habe. Wenn ich was wirklich als Verriss empfunden habe, habe ich das meistens nachher irgendwie bereut. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas ist da falsch gelaufen. Aber natürlich habe ich schon oft irgendwie negativ gewertet. Das ja, aber da würde ich dann nicht sagen, es ist ein Verriss. Ich habe über diesen Schriftsteller, diesen Dichter geschrieben und er hat sich dann furchtbar beschwert. Er hat bei der Zeitung angerufen, er hat anrufen lassen vom Verlag. Ich habe zufällig in diesen Tagen, das ist der Hansa Verlag, auch dann in einer anderen Sache mit diesem Verlag telefonieren müssen. Das erste war, was ich gehört habe von einem Lektor dort, der hat mich angefahren. Es war wirklich schrecklich für mich, wirklich eine schreckliche Erfahrung. Und dieser Autor, ich habe den Namen schon genannt, ich gehöre auch zu denen, die Namen nennen. Er ist auch nicht so beliebt. Also ich habe mich oft da, hab mir Feinde gemacht auch. Und dieser Lyriker, dieser Dichter, der schon sehr angesehen ist und sicher auch kein Dummkopf ist, im Gegenteil, er ist ein hochintelligenter Autor, der hat dann einen deutschen Germanisten vorgeschickt und schreiben lassen in einer Literaturzeitschrift gegen mich. Das war eine Polemik. Das ist kein Verriss jetzt, weil das war eine Polemik. 10 Seiten, 15 Seiten oder so. Und da werde ich als Herr F, nennen wir nicht den Namen. Er braucht keinen Namen. So schrecklich ist das, was der verbrochen hätte da. Und ich habe versucht, mit dem Czernin in ein Gespräch einzutreten. Ja. Ich habe versucht, ihm irgendwie plausibel zu machen, dass ich das eben, ja, dass meine Haltung, meine Position, ist halt anders. Und es ist dann auch ein Briefwechsel entstanden, der aber insgesamt nicht wirklich fruchtbar war. Also für mich, ich habe das dann als Buch veröffentlicht, in einem sehr kleinen Welser Verlag, Mitter Verlag. Das hat fast niemand gelesen, ist vielleicht eh gescheit. Und ich habe mir natürlich schon auch gut überlegt, ob ich das veröffentlichen soll. Das sind dann, ich weiß nicht, dieses Konvolut, das sind ungefähr 60, 70 Seiten oder so. Und da ist noch irgendwie, sind zwei, der Titel ist Mit einem, der Bedeutende und sein Fachmann. Der Bedeutende und sein Fachmann. Der Germanist von Czernin hat immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Autor ebenso bedeutend sei. Und ich habe dann antworten dürfen auf diese Polemik und da war der Titel dann Der Bedeutende und sein Fachmann, das ist der Germanist. Das ist dieses Beiwagerl, sagt der Klaus Nüchtern, ne? Dass ein Autor seinen Kritiker hat, der ihn immer irgendwie versucht zu stützen. Mit einem Lob der Eitelkeit und einem Tadel des Neids. Also es sind noch zwei Texte dann angehängt. Und Czernin hat versucht, das zu verhindern. Er hat gesagt, sie können das nicht veröffentlichen, auf keinen Fall, ich werde sie klagen. Er hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich ist ihm, bin sogar sicher, also der Verlag einfach zu unwichtig, zu klein. Wenn was in der Neuen Zürcher Zeitung, denn in dieser Zeitung ist das erschienen, dann ja, sind es wie aufgescheuchte Händeln, die lieben Kollegen. Wenn es in oberösterreichischen Nachrichten, weiß ich nicht, aber in einem, je kleiner das Medium, desto wurschter ist denen das. Es ist wirklich so. Ich bin für Transparenz. Ich finde einfach, man sollte das, wir haben da nichts Unanständiges oder irgendwie furchtbar Schlechtes da geschrieben, weder er noch ich. Ein Leser kann das dann nachvollziehen. Es war eine ernsthafte Auseinandersetzung, eine Diskussion. Wir sind nicht auf einen grünen Zweig gekommen, aber es stehen schon interessante Dinge drinnen. Aus diesem Grund dachte ich, man sollte es vielleicht veröffentlichen. Das ist so eine kleine Geschichte, eine Anekdote. Ja, wir hätten viele Anekdoten da über
diese, ja, zu dieser, ich merke gerade, wir könnten noch eine Stunde anhängen. Stefan Gmünder, wie geht es Ihnen mit Verrissen? Schreiben Sie die gern? Lesen Sie die gern?
Nein, nicht. Das ist eigentlich auch wieder anekdotisch, weil ich habe dann auch festgestellt, als ich jünger war, öfter, aber ich habe dann gemerkt, dass sogenannte gnadenlose Verrisse die absolut schlechtesten Texte sind, die ich je geschrieben habe. Und dann ist mal was passiert, das habe ich bei einem deutschen Autor gemacht, von dem ich gedacht habe, dass ich ihn nie im Leben sehe. Und dann habe ich ihn aber gesehen, zufällig bei Literaturtagen, und er hat erst noch diese Rezension gelesen. Und das war ein nobler Mensch, hat gesagt, kommen Sie, wir gehen raus und gehen ein bisschen spazieren, reden ein bisschen über mein Buch. Und dann hat er gesagt, lesen Sie es ein zweites Mal.
Und wer war
das? Dann telefonieren wir, das war, also deutscher Autor, er war hier, das war der Karahasan, Cevat Karahasan. Ist eigentlich ein bosnischer Autor, der aber in Graz Stadtschreiber war, damals in Deutschland mit seiner Frau. Und das war wahnsinnig heilsam. Wir sind nachher über dieses Buch, ich habe das Buch ein zweites Mal, sind bei diesem Klavinitsch-Dings auch wieder, wo er gesagt hat, 3 Wochen, und ich habe ein anderes Buch gelesen. Und das ist natürlich, das war ziemlich brutal, und seit damals versuche ich es irgendwie.
Ja.
Und das war eben von dem her in diesen beiden Belangen sehr, sehr heilsam. Ich habe es nachher so gehalten, es kommen ja oft, ich habe den Kritiker und den Autor immer, wir brauchen keine Netzwerke, aber man braucht Verbündete. Ich habe die Autoren immer bewundert. Ich habe mich zum Teil als einen Verbündeten oder sie von der Weltsicht her von mir gesehen. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann lernst du die dir sympathisch sind, mit der Zeit kennen. Und dann kommen aber Rezensionen rein von den Rezensenten über deren Bücher, weil selber kannst du sie nicht mehr machen, die negativ sind. Also was machen? Nichts anderes als drucken und kein Wort dran ändern. Und es ist dann so, daran können in der Tat, da sind Autoren extrem zum Teil empfindlich und auch zu Recht, das kann dich dann Freundschaften kosten, aber das muss glaube ich in Kauf nehmen.
Zwei Dinge dazu. Das eine ist, man muss ja eines bedenken, wenn jetzt ein Buch in einem einigermaßen vernünftigen Verlag erscheint, da haben ja auch schon andere drüber geschaut, ob das irgendwie einen Sinn hat oder auch nicht. Ja, es kann trotzdem natürlich was passieren und der Buch erscheinen, das nicht so besonders ist, aber dass das wirklich völlig nicht publikationswürdig ist und was ist, da frage ich mich einfach, wer bin ich denn, dass ich das allein jetzt da zu entscheiden habe, hätte, besser gesagt, dass ich das mache. Umgekehrt natürlich muss man eines auch wieder sagen, jeder, der sich mit einem eigenen Produkt in die Kulturöffentlichkeit wagt und hofft, wahrgenommen und besprochen zu werden, muss damit rechnen, dass ihm jemand sagt, das gefällt mir nicht, was du machst. Das muss man aushalten. Ich kenne diese Sache von der anderen Seite her weniger Literatur, weil ich veröffentliche ja nicht so viel als Autor, nicht? Also das ist nicht mein Hauptgeschäft, aber ich habe ja 15 Jahre als Kabarettist gearbeitet, ja, mit kabarettistischen Liedern und das ist schon lang her alles und auch für Deutschland gespielt. Und da hat's wirklich Verrisse gegeben. Und wie ich das erste Mal, also das ist ja, wenn man so als Junger anfängt, ja, da war ich 27, 28 Jahre, hatte in Salzburg auf Studentenbühnen hinreißende Erfolge, nicht? Und tatsächlich hat uns der Werner Schneider mal gesehen und hat uns an die Münchner Lach- und Schießgesellschaft weitervermittelt, damals eine der ersten Adressen in Deutschland, ja? und wir sind dahin gefahren und die Welt steht uns offen und weiß was ich alles. Naja, in der Abendzeitung, das war einigermaßen gut sogar, aber viel zu wenig, frenetisch natürlich, also die Zustimmung zu unseren tollen Dingen. Und also in der TZ, das allerdings ein Boulevardblatt ist, aber das differenziert man dann auch nicht so, war sowas von einem Faris drinnen, der hat sich so richtig delektiert. Ich kann mir den richtig vorstellen, diesen Kritiker, wie gut das dem gegangen ist, mit Erektion und allem drum und dran, was da dazugehört. Zwei so junge, kleine österreichische Arschlöcher mal so richtig durch den Kakao zu ziehen. Ich habe ein halbes Jahr lang keine Brettlbühne mehr betreten können, weil ich so fertig war aufgrund dieses Verrisses. Dann, wenn man trotzdem weitermacht, lernt man, das auszuhalten. Ja, es ist das gute Recht eines jeden Kritikers, das nicht gut zu finden, was ich mache. Das ist so. Da muss man durch, wenn man in der Öffentlichkeit steht und sieht das so narzisstisch zu, wie Janine, das da dann, also sich einen Anwalt aus dem germanistischen Bereich zu holen und so. Also das finde ich lächerlich. Statt dass er mit dir den Diskurs gesucht hätte, das wäre viel fruchtbarer gewesen, für beide wahrscheinlich. Ne?
Okay. Christian, du hast mir mal ganz lieb, nicht verrissen, ganz im Gegenteil. Schöne Besprechungen. Und der Tadel, den du angefügt hast, der hat mir irgendwie sehr gut gefallen in diesem Buch, das ich über Oberösterreich geschrieben habe. Hast du getadelt, sie verschweigt die kulturellen Leistungen.
Also Hochkultur. Quasi
die hochkulturellen Leistungen. Ja. Stimmt, völlig richtig erkannt. Ich habe keine Ahnung davon.
Mhm. Ja, aber es ist schön.
Weißt aber du, hast du lieb geschrieben, weil du hättest
ja, weil ich ja das auch pädagogisch anlege und wenn du eine Verhaltensänderung dadurch
hast, ist ja das schön. Ja, demnächst. Liebe Damen und Herren, nur ganz kurz, es ist ein bisschen wieder die Aussegnung, so bevor Sie jetzt dahin gehen, bleiben Sie noch stehen. Entschuldigung, gehen Sie, nehmen Sie mich doch bitte nicht ernst. Leopold Federmeier ist diese Woche noch einmal in Linz im Stifterhaus, bin ich da richtig, mit Karin Peschke. Beide stellen ihre neuen Bücher vor. Ich freue mich schon, ich hoffe, ich schaff's. Gleichzeitig wäre René Freund beim Thalia auch recht nett. Morgen dringende Empfehlung Anna Weidenholzer. Die mag ich unendlich gern und soll sie besprechen, natürlich wird das ein Lob über den grünen Klee. Im Kepler-Salon, 3. Oktober, 26. September, kommenden Montag, Flucht und Rückkehrperspektiven durch Bekämpfung von Fluchtursachen und Entwicklung. Das ist in Kooperation mit der Friedensstadt Linz. Uli Schmidt, Experte, ist zu Gast. Und am 3. Oktober, das sage ich noch kurz, sag du es deinem Kinde, Nationalsozialismus in der eigenen Familie wird jetzt wieder wichtiger, wenn man solche Nazis in der Familie hat. Friedemann Derschmidt, Filmemacher und bildender Künstler, ist zu Gast, 3. Oktober. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank noch einmal den lieben Gästen, die zu uns gekommen sind. Und ich entlasse uns in einen schönen Abend. Wir können, glaube ich, nachher noch ein bisschen plaudern und vielleicht auch diesen Abend kritisieren. Reflektiert. Danke.